In einem Punkt sind sich Kanzler Olaf Scholz und der Kanzlerkandidat Friedrich Merz einig. Deutschland soll sich für Olympia 2040 bewerben. Hilfreich wären da erfolgreiche deutsche Sportler, doch zuletzt sah der Medaillenspiegel überhaupt gar nicht gut aus. Doch was können Vereine wie der VfL Sindelfingen dafür? Eine ganze Menge, denn hier werden die Grundlagen gelegt und dafür wiederum braucht es Sportförderung und die richtigen Rahmenbedingungen. Das sind Punkte, bei denen es um die Sportnation Deutschland gar nicht gut aussieht. Jetzt fragt Berlin tatsächlich bei der Basis nach. Anne Köhler ist Geschäftsführerin des VfL Sindelfingen und legt den Finger in die Wunde. Sie war zweimal in Berlin, einmal bei der CDU und einmal bei der SPD, jeweils bei einem Sportkongress. Auf Podcast BB erklärt sie, worum es ihr wirklich geht, was der Sport braucht und wie Deutschland wieder zur erfolgreichen Sportnation werden könnte. Am Mikrofon ist Jürgen Wegner. Hi Anne, sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Hallo Willi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du, apropos Einladung, du hattest zuletzt ganz andere Einladungen. Ne? Du warst gleich zweimal in Berlin im Paul-Löbe-Haus. Das kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen und du warst da tatsächlich vor Ort. Wie ist es denn im Paul-Löbe-Haus?
Im Paul-Löbe-Haus ist es ganz spannend. Da befinden sich ganz viele Büros der unterschiedlichen Bundestagsabgeordneten. Und ich war jetzt zweimal, wie du richtig sagst, eingeladen. Einmal von der CDU-Bundestagsfraktion und einmal von der SPD-Bundestagsfraktion zu einem jeweiligen Sportempfang.
Und warum lädt man dich ein? Ich verrate es ein bisschen, weil du ganz schön was auf der Pfanne hast. Also zum einen bist du ja die Geschäftsführerin des VfL Sindelfingen. Zum anderen warst du jahrelang Vorsitzende der Landessportjugend und auch Vizepräsidentin des Landessportverbands. Du kennst Strukturen in einem großen Verein. Ich sag mal, der VfL Sindelfingen ist ein großer Verein mit 28 Abteilungen und über 9000 Mitgliedern. Aber du kennst dich auch aus über diese Funktionen, die du hattest in den kleineren Vereinen. Und deshalb warst du in Berlin und die Politik hat sich dafür interessiert, was du zu sagen hast. Wie findest du es überhaupt, dass die dir zuhören, ne?
Das finde ich natürlich super, dass sich tatsächlich auch die Bundespolitik mit dem Thema Sport beschäftigt. Es ist ja so in Deutschland, dass im Bundesinnenministerium auch der Sport angehängt ist, aber ja, man, wenn man ehrlich draufschaut, sich die Bundespolitik in allererster Linie mit dem Spitzensport beschäftigt und weniger mit dem Breitensport, weniger mit Vereinen, weniger mit dem Thema Ehrenamt. Das liegt dann eher tatsächlich bei den Landesregierungen. Und da hat es uns jetzt alle, die dort eingeladen waren, von der sogenannten Basis, also von den Vereinen, unabhängig der Größe, sehr gefreut, dass sich jetzt auch mal die Bundespolitik mit dem Thema Breitensport und Ehrenamt beispielsweise beschäftigt hat. Und die Einladung jetzt zu diesen beiden Veranstaltungen kam über unsere Bundestagsabgeordneten, Marc Biadatz, Jasmina Hostert hier vom Wahlkreis.
Also Marc Biadatz, CDU, Jasmina Hostert, SPD.
Genau, richtig. Und ganz besonders hat es mich gefreut, dass ich tatsächlich auch bei der CDU-Veranstaltung, beim CDU-Sportempfang auf dem Podium sein durfte und dort also auch aktiv mitdiskutieren konnte. Das hatte den Grund, dass einer meiner Schulfreunde aus meiner alten Heimat, ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion ist. Und der hat sich erinnert, dass ich mittlerweile hier diese Funktion in einem Sportverein habe und hat mich dann dazu eingeladen, was mich natürlich persönlich sehr gefreut hat. Aber ich denke, ich konnte da auch sehr gut vermitteln, wo bei uns hier im VfL Sindelfingen, aber auch, wie du so richtig sagst, aus meiner Erfahrung von kleineren Vereinen in Baden-Württemberg, wo der Schuh drückt, was unsere Herausforderungen sind.
Ja, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge. 45 Minuten bist du auf dem Podium gesessen, ne, und hast dir die Redezeit mit den anderen geteilt. Du hättest wahrscheinlich länger sprechen können als 45 Minuten. Wie stelle ich mir das vor? Kommst du da hin als jemand, der praktisch anklagt und sagt, hey, wir brauchen bessere Hallen, wir brauchen das und das und das? Oder willst du da den konstruktiven Ansatz und sagst auch, was gefällt mir denn gut? Weil da würde mich interessieren, was läuft denn bei uns gut?
Ja, was bei uns einerseits gut läuft, ist das Thema, dass wir ehrenamtliches Engagement haben. Das sieht ja in anderen Ländern, beispielsweise in Amerika, ganz anders aus. Da ist das Sportsystem ganz anders aufgebaut. Bei uns basiert es, wie ich finde, auch glücklicherweise noch auf dem ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder. Aber es wird natürlich auch zunehmend schwieriger aufgrund zunehmender Bürokratie, dass man dann auch Menschen versteht, die sagen, boah, will ich jetzt mich nicht mit der nächsten Verordnung beschäftigen und ich weiß auch gar nicht so genau, wofür hafte ich denn eigentlich und es ist mir alles viel zu kompliziert und zu komplex, dass es dann Menschen gibt, die sagen, nee, habe ich gar keine Lust drauf und eigentlich will ich nur in Sport gehen und mein Training machen, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Und deswegen war es dort schon auch meine Aufgabe, wie du sagst, konstruktiv, aber eben auch mal aufzuzeigen, hey, an ganz vielen Stellen wird der Sport und werden die Vereine einfach vergessen. Da denkt auch in der Bundesgesetzgebung, auch in unterschiedlichen Ministerien, einfach niemand an Vereine. Ich kann dir einige Beispiele dazu nennen. Beispielsweise jetzt gab es ein Jahressteuergesetz aus dem Finanzministerium. Das hat Vereine überhaupt nicht berücksichtigt, sondern eher noch teilweise Dinge erschwert. Da geht es um sehr sachlich-inhaltliche Themen wie den Vorsteuerabzug und so weiter, was uns einfach viel Geld kostet.
Geht im Prinzip um Geld, mit dem ihr nicht planen könnt und dann eure Projekte nicht angehen könnt. Du hast zwei schöne Sachen angesprochen. Ich will auf beide zurückkommen, aufs Ehrenamt. Ich möchte gerne über Bürokratie sprechen, was das bedeutet. Da gibt es nämlich ganz beeindruckende Zahlen. Ne? Hast du auch mitgebracht, wie viel Zeit allein für Bürokratie drauf geht. Und wir reden jetzt nicht über Corona-Verordnungen, denn es geht um ganz andere Sachen. Ein anderer Schwerpunkt in Berlin war tatsächlich auch Olympia und Spitzensport. Vielleicht da ein Eindruck aus Berlin. Wie stellen sich denn CDU und SPD hinter oder gegen eine Olympia-Bewerbung?
Beide Parteien, vor allem auch der Kanzler Scholz und auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Merz, haben sich beide sehr offensiv für eine Olympiabewerbung Deutschlands für das Jahr 2040 für die Olympischen und Paralympischen Spiele ausgesprochen. Das freut natürlich jeden Sportler und auch jeden Sportfunktionär, der dort teilgenommen hat. Die Frage ist, die sich mir stellt, es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Versuche, eine Bewerbung zu erstellen und am Ende ist es immer an der Bevölkerung gescheitert. Und ich finde, es ist gut, wenn sich die Politik positioniert. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich positioniert, dass der DOSB natürlich auch sehr gerne mal wieder Olympia im eigenen Land haben möchte. Aber man muss die Bevölkerung mitnehmen. Und das kann uns, glaube ich, nur gelingen, wenn wir auf dem Weg dorthin gute sportliche Veranstaltungen, nachhaltige Veranstaltungen durchführen können. Beispielsweise, wie es auch im vergangenen Jahr im Olympiapark in München der Fall war. Also ich glaube, Deutschland kann Olympia.
Das waren diese gemeinsamen Meisterschaften. Ne?
Genau, richtig. Deutschland kann Olympia. Aber wir müssen die Bevölkerung dafür begeistern. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, denn um das Thema vielleicht auch gleich mit aufzugreifen, die Bestandserhebungen deutschlandweit, wie viele Menschen in Sportvereinen aktiv sind, waren ja in diesem Jahr bahnbrechend, so viele Mitgliedschaften wie noch nie. Ich glaube, es waren knapp 30 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen. Das ist wirklich eine wahnsinnig gute Zahl, vor allem nach dieser Corona-Zeit, wo wir viele Austritte hatten, auch in Sindelfingen, sehen wir das, dass wieder mehr Menschen zu uns kommen und deswegen ist, glaube ich, Deutschland ein sportbegeistertes Land und ich würde mich auch freuen, wenn wir das schaffen, Olympia 2040 in Deutschland zu haben.
Ist witzig, dass du es ansprichst. Ich war jetzt erst beim TV Darmsheim, ein kleinerer, muss ich sagen, Nachbarverein, der es aber sehr gut macht. Ja. In einem Ort mit 4.300 Einwohnern sind fast 1.600 Menschen im Sportverein. Das zeigt mal, wie wichtig so ein Verein auch für den Zusammenhalt ist. Ne? Und beim VfL Sindelfingen sind es, ich habe es vorhin gesagt, über 9.000 Menschen, die aktiv sind oder sich einbringen und ein Herz dann eben für den Verein haben und die dann aber Olympia schauen. Ich war übrigens in Paris in diesem Jahr, habe ein bisschen von der Stimmung mitgekriegt, das war wirklich toll. Die dann Olympia schauen und sagen, Mensch, wir holen gar keine Medaillen. Ist das ein Problem? Also der Medaillenspiegel, ne? früher ganz oben hinter den Russen, vielleicht den Chinesen und den Amis, aber dann kamen wir schon. Sieht heute anders aus.
Das sieht heute anders aus.
Juckt es dich als Geschäftsführerin des VfL Sindelfingen?
Ja, das juckt mich, wie du sagst, tatsächlich, weil ich denke, wir haben viele, viele motivierte junge Sportlerinnen und Sportler, die sich jahrelang darauf vorbereiten und dann vielleicht bei Olympia doch feststellen, okay, es reicht nicht ganz für die Spitze. Ich meine, wir haben tolle Beispiele, wo das ganz anders lief. Unsere Kugelstoßerin beispielsweise, die Yemi Ogunleye in der Leichtathletik, haben wir ja auch einiges geholt. Aber wenn man über Gesamt-Olympia schaut, auch im Mannschaftssport waren wir ja überall mindestens im Viertelfinale. Mhm. Das ist ja alles gut, aber es reicht nicht mehr für sehr gut. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Medaillenspiegel von Deutschland entwickelt haben, ich glaube, die haben sich in den letzten 30 Jahren ist die Medaillenausbeute hat sich halbiert, wohingegen sich die Spitzensportförderung der Bundesregierung verdoppelt hat, muss man sich ja schon fragen, wo ist denn der Fehler im System?
Im Vergleich zu 92, ne, war das tatsächlich
ja,
so?
Ja, genau. Und da muss man sich schon fragen, wo hakt es denn bei uns tatsächlich? Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Olympische Spiele haben, auch in Deutschland, weil der Weg, wie gesagt, dorthin ist für mich der entscheidende. Was passiert denn in Deutschland bis zu den Olympischen Spielen? Das heißt, wenn man auch wieder besser abschneiden will, dann geht es natürlich schon los in der Förderung des Kinder- und Jugendsports. Ich glaube, auch da muss sich einiges verbessern.
Was braucht man denn, um einen Kindersport zu fördern? Was ganz konkret, was brauchst du beim VfL?
Ganz konkret brauchen wir, und da drückt auch im Moment der Schuh am meisten, sind es Übungsleiter, Übungsleiterinnen, Trainerinnen und Trainer. Mhm. Das heißt, Menschen, die sich auch dazu entscheiden, ich möchte eine Trainerlizenz machen. Mhm. Das geht erstmal ganz niederschwellig, Trainer-C-Lizenz im Breitensportbereich, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und da brauchen wir mehr Menschen, die dazu bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Im Trainerbereich gibt es ja die Übungsleiterpauschale. Aber ich glaube, die finanziellen Anreize sind nicht das Entscheidende, sondern wir müssen es wieder mehr schaffen, Menschen dazu zu motivieren, sich auch für die Gesellschaft zu engagieren, im Kinder- und Jugendsport tätig zu werden. Und da drückt uns im Moment der größte Schuh.
Mein Gefühl, und das habe ich auch seit unserem letzten Gespräch, das ist nicht das erste Mal, dass wir uns über Sport unterhalten. Mein Gefühl ist, dass da möglicherweise eine Strategie fehlt, eine gemeinsame Strategie. So hattest du es, glaube ich, auch mal mir erklärt. So, die Landesverbände machen das so, ja, try and error, ein bisschen kleckerlesweise Flickschusterei, aber so die zentrale Steuerung.
Ja, ich kritisiere da den Föderalismus in unserem Land mit Blick auf den Sport. Das heißt, in jedem Bundesland ist die Breitensportförderung eine andere. Also in Bayern sieht die Förderung des Landessportverbandes Bayern für die Vereine ganz anders aus, als es bei uns in Baden-Württemberg der Fall ist. Außerdem haben wir in Baden-Württemberg den besonderen Fall, dass wir ja gleich 4 Sportverbände haben. Also wir haben 3 regionale Landessportbünde, Nordbaden, Südbaden, Württemberg. Mhm. Wir haben den Landessportverband, der dann am Ende mit der Landesregierung spricht. Und dann gibt es noch irgendwo in Berlin die Bundesregierung, die auch noch ihre Gesetze macht und sich vor allem um den Spitzensport kümmert, was dann halt manchmal nicht irgendwie einhergeht. Spitzensportförderung durch die Bundesregierung und 16 verschiedene Breitensportförderungen der Landesregierungen. Und ich glaube, da braucht es aus meiner Sicht ein Gesamtkonzept, was aus Berlin aus oder gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, der in Frankfurt sitzt, da braucht es doch ein Gesamtkonzept. Nicht nur für den Spitzensport, sondern die Spitze beginnt mit der Breite, das heißt mit der Basis, mit den Vereinen im ganzen Land. Und aus meiner Sicht braucht es da eine Gesamtstrategie für das Thema, wie kommen wir wirklich vom Kinder- und Jugendsport hin zu einer erfolgreichen Olympianation.
Brauchen wir das überhaupt, eine erfolgreiche Olympianation? Ich baue dir eine Brücke. Wir haben in Sindelfingen eine Olympionikin, so heißt es, glaube ich, die Carolina Krafzig. Die ist auch Lehrerin. Da hast du was Schönes mal erzählt.
Ja, die Carolina hat mir mal erzählt, sie ist Lehrerin in der Nähe von Pforzheim in einer Grundschule Und ich habe sie gefragt, ja, wie nehmen denn deine Schülerinnen und Schüler das wahr, dass du bei Olympia warst? Das muss ja grandios sein. Also ich hätte mich gefreut damals, wenn meine Sportlehrerin eine Olympiateilnehmerin gewesen wäre. Und dann sagt sie, ja, das nehmen die schon sehr wohl wahr und die feiern mich auch total dafür. Und es gibt sogar auch eine Petition von den Schülern und von den Eltern unterschrieben, dass alle jetzt bei Frau Krawczyk Sportunterricht haben wollen und eben sie nicht nur die Klasse im Sportunterricht hat, wo sie Klassenlehrerin
ist. Wir wollen zu Frau Krawczyk.
Genau, also und das finde ich doch toll und das zeigt ja auch, was Sportlerinnen und Sportler für Vorbilder sein können. Und ich glaube, dass die Kinder, alle, die bei ihr Sportunterricht haben, da wird keiner auf der Bank sitzen, weil sie ist auch nicht Olympiateilnehmerin geworden durch, ich sitze mich auf die Bank, habe keinen Bock auf Sport und keinen Bock auf Leistung und keinen Bock auf Wettkampf. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese sportlichen Idole, sportliche Vorbilder, gerade für junge Menschen haben. Und auch das sehen wir ja immer, wenn irgendwie Fußball-EM, WM war oder nach dem Basketball-Weltmeistertitel unserer Nationalmannschaft ging es auch in der Sportart Basketball wieder bergauf und mehr Jungs und Mädels wollten plötzlich wieder Basketball spielen. Oder ich glaube, gleiches Phänomen gab es auch mal in den 80er und 90er Jahren im Tennis beispielsweise.
Ja, klar. Bum, bum, Boris
und Steffi. Willi, du erinnerst dich.
Ja, da war ich noch jung. Sehr schön. Ja, Top-Erleben braucht man. Ehrenamt, sagen wir mal, Anerkennung des Ehrenamts, Anreize fürs Ehrenamt wahrscheinlich, Infrastruktur.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Da sieht es doch super aus bei uns.
Geht so, würde ich sagen.
Ja, wir haben ein neues Stadion, ein Flaschenstadion, frisch gebaut, ist doch toll.
In Sindelfingen haben wir ein frisch saniertes Flaschenstadion mit einer blauen Bahn, was uns als blau-weiße VfLer natürlich sehr gefreut hat, dass man das realisieren konnte. Das Flaschenstadion ist wirklich gut gelungen. Unsere Leichtathleten und auch die Fußballer sind total happy. Ist eine gute Infrastruktur, absolut. Aber mit Blick auf die Schulsporthallen, in denen unsere anderen 26 Abteilungen, also neben Leichtathletik und Fußball haben wir weitere 26 Abteilungen im VfL, die sind hauptsächlich in den Schulsporthallen oder auch in den Bädern unterwegs. Und da sieht es tatsächlich nicht ganz so gut aus. Da haben wir an vielen, vielen Stellen wirklich Mängel, die wir auch regelmäßig der Stadtverwaltung mitteilen. Und da würden wir uns wünschen, dass da wirklich schneller gehandelt wird. Da geht es auch um Renovierung sanitärer Anlagen, Umkleidekabinen. Nicht alle sind funktionstüchtig. Nicht in jeder Halle kann man einen Wettbewerb oder einen Wettkampf in der jeweiligen Sportart ausführen, weil Umkleidekabinen fehlen oder eben geschlossen sind, gesperrt sind. Und auch da müsste es aus meiner Sicht auch eine deutschlandweite, noch bessere Infrastruktur-Offensive geben. Wir haben in Baden-Württemberg, aber auch das, wie gesagt, ist zwar auf Baden-Württemberg zielgerichtet, aber ich glaube dennoch, es braucht eine gesamtdeutsche Strategie. So haben wir beispielsweise in dem letzten Solidarpakt, also der Solidarpakt heißt, da verhandelt alle 5 Jahre der baden-württembergische Sport, der Landessportverband mit der Landesregierung die Sportförderung. Und da haben wir glücklicherweise in dem aktuell laufenden Solidarpakt ein Sondervermögen eingestellt bekommen, eben für den Abbau von Sanierungsstau, für Sportstätten, die den Vereinen gehören. Mhm. So, und da wurde jetzt auch fleißig investiert im ganzen Land, aber das betrifft eben nicht die Schulsporthallen. Und da haben wir aktuell ein großes Defizit in Sindelfingen und oftmals sagen wir auch, lasst doch uns als Verein lieber etwas bauen, weil dann kommen wir auch im Genuss der Fördermittel, die dem Sport zur Verfügung gestellt werden. Und da bedarf es halt eine sehr enge Abstimmung zwischen Staat, zwischen Verein. Und da würden wir uns an mancher Stelle eben wünschen, dass wir da noch schneller vorankommen, um unseren Sportlern auch eine gute Infrastruktur und funktionsfähige Infrastruktur zu ermöglichen.
Ist in Sindelfingen schon allein ein Thema für eine eigene Podcast-Folge.
Ja.
Ich denke an Freilufthallen, die dann vielleicht irgendwann mal kommen und so weiter. Aber zurück nach Berlin.
Ja.
Ein Stichwort von vorhin, das du gesagt hast, war das Stichwort Bürokratie.
Mhm.
Und du hast mir mal vorgerechnet, in einem mittelgroßen Verein sind 6,5 Stunden Bürokratie pro Woche, die anfallen. Ne? Und das verursacht Kosten. Kannst du mir da ein bisschen helfen?
Also der Normenkontrollrat des Landes Baden-Württemberg ist ein Gremium, das untersucht alle Gesetze in Baden-Württemberg und mögliche Gesetze, die man abschaffen kann, mit dem Ziel der Entbürokratisierung, also der Verschlankung aller Richtlinien. Aber ich glaube, die sind da auf einem sehr verlorenen Posten.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ganz gut, die Idee an sich, oder?
Ja, es ist super, aber ich habe mich mit jemandem, der Teil dieses Gremiums ist, unterhalten und der sagt, wir kommen gar nicht so schnell hinterher. Wenn wir ein Gesetz abschaffen, sind in derselben Zeit 20 neue schon wieder auf dem Tisch. Also es ist unglaublich schwer, warum auch immer, die deutsche Bürokratie abzubauen. Und dieser Normkontrollrat hat jedenfalls mal eine Erhebung gestartet und da kam raus, wie du sagst, mittelgroße Vereine, also da reden wir zwischen 500 und 2000 Mitglieder, die müssen sich 6,5 bis 7 Stunden pro Woche mit Bürokratie beschäftigen. Und da reden wir nicht über die Mitgliederverwaltung, was jeder Verein machen muss, sondern da reden wir über Datenschutz, Grundverordnung. Da reden wir über, wer Minijob-Beschäftigte hat, über Mindestlohn, über Zeitaufzeichnungen, über ganz verschiedene Dinge, um die man sich kümmern muss. Ich habe auch mal Sportmanagement studiert, aber das, was ich da gelernt habe, ist ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich jetzt in meinem Job wissen muss.
Klingt überhaupt nicht so wirklich schön, sich damit zu beschäftigen.
Und das ist natürlich für uns auch ein sinnfingende Herausforderung, weil, wie gesagt, 500 bis 2000 Mitglieder, ich habe insgesamt 9000 Mitglieder, das heißt, bei uns fällt eine ganze Menge Bürokratie an und da haben wir auch den Ansatz, dass wir in der Geschäftsstelle, das heißt das hauptamtliche Personal, ganz, ganz viel dafür tun, unsere Ehrenamtlichen zu entlasten, dass die zu dem kommen, wozu sie eigentlich da sind. Und das ist der Sportbetrieb, das ist der Trainingsbetrieb. Die sollen sich um Sport kümmern, die sollen Trainings geben, die sollen unsere Mannschaften betreuen. Und wir versuchen, das Bürokratische abzuarbeiten.
Dann kommt ja immer Neues, ne?
Fertig wird man da tatsächlich.
Herr Lauterbach mit seinem Herz, gesundes Herz.
Ja, das ist genau so ein Punkt. Da wird im Gesundheitsministerium ein Gesetzentwurf verfasst, der vorsieht, dass Mittel, finanzielle Mittel aus dem Präventionsbereich abgezogen werden, um in Medikamente zu stecken. Und wir sagen, wir verstehen das nicht. Wir versuchen hier Präventionskurse anzubieten für alle Altersklassen. Teilweise sind die auch von den Krankenkassen zertifiziert. Das heißt, die Teilnehmer können sich dann auch das Geld von der Krankenkasse dafür erstatten lassen. Und Herr Lauterbach sagt, ist doch Quatsch, irgendwie präventiv was zu machen. Lass uns das Geld lieber in Medikamente stecken, zur Behandlung von Krankheiten.
Also lieber hinterher die Salbe und die Pille, als vorher den Laufschuh und die Badehose.
Vereinfacht gesagt, ja. Und da wünsche ich mir auch, und das habe ich auch in Berlin platziert, dass doch da dann ein Innenministerium, was für Sport zuständig ist, auch mal über so einen Gesetzesentwurf drüber guckt und so weit denkt und sagt, das passt doch jetzt aber nicht für unsere Sportvereine, die davon ja die Leidtragenden sind, weil am Ende kann ich vielleicht diese Präventionskurse gar nicht mehr anbieten, weil eben diese Krankenkassenerstattung nicht mehr erfolgt und deswegen die Teilnehmer nicht mehr kommen. Und das kann ich noch dazu sagen, da würde ich mir auch wünschen vom Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt, der eigentlich das Sprachrohr aller Vereine und Verbände sein müsste, genau dasselbe, dass es da eine Prüfung gibt, des DOSB von verschiedenen Gesetzen, was haben die für Auswirkungen auf Vereine? Und das passiert meiner Meinung nach auch zu wenig. Oder noch ein letztes Beispiel, während der Corona-Pandemie gab es ja verschiedenste Entlastungsverordnungen für Unternehmen. Das heißt, es wurde mal eine Gaspreisbremse, eine Strompreisbremse und so weiter eingeführt für Unternehmen. Aber bei uns in Sindelfingen, Großsportverein, ich habe auch Liegenschaften, die ich beheizen muss, wo ich Strom brauche. Ich habe auch Mitarbeiter, die ich über die Pandemiephase bezahlen musste und so weiter, sodass wir da auch gesagt haben, wir brauchen auch so ein Entlastungspaket, warum werden wir nicht berücksichtigt? Und damals, du erinnerst dich vielleicht, hast es auch mit der Sindelfinger-Böblinger Zeitung begleitet, hat damals der Kollege von der SV Böblingen, der Harald Link, der dortige Geschäftsführer, auch in Zusammenarbeit mit mir und mit anderen Geschäftsführern, eine riesen Aktion gestartet, Unterschriftenaktion. Wir haben einen gemeinsamen Brief an die damalige Landesregierung verfasst und haben 600 Unterschriften von Vereinen eingesammelt, wo wir gesagt haben, hier sind wir Vereine, wir müssen da auch berücksichtigt werden. Und da, ja, bemängle ich oder kritisiere ich auch manchmal die Sportlobby im Land und in ganz Deutschland.
Ja, ist ja schräg, wenn man überlegt, wie viele Leute im Sport engagiert sind. Ich habe jetzt die Zahlen leider nicht im Kopf, aber allein im Fußball sind es ja zig Millionen und dann alle anderen Sportarten zusammen. Also eigentlich ist Deutschland tatsächlich eine Sportnation ohne Sportministerium und mit einer schwachen Medaillenausbeute dann am Schluss. Ne? Einen kleinen Weg hast du gesagt, den du gerne hättest, und zwar das Ehrenamt, verbunden dann noch mit der schönen Geschichte von Carolina Kraftzig aus der Schule raus. Und Schule ist ein gutes Stichwort, das ich auch noch ganz kurz anreißen möchte. G9 kommt zurück. Juhu, mit gleich viel Sportstunden wie vorher. Edgy Badgy verteilt auf 9 statt auf 8 Jahre. Was sagst du dazu?
Unglaublich schlecht aus meiner Sicht. Sowieso der Stellenwert des Sports im Schulunterricht. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, und du hast vorhin angesprochen, ich war die letzten 6 Jahre Vorsitzende der Württembergischen Sportjugend und habe das auch auf jedem Podium, wo ich die Möglichkeit dazu hatte, einem Politiker, Landespolitiker zu sagen oder die Frage zu stellen, warum hat denn Sport eine solch geringe Bedeutung im Stundenplan von Kindern und Jugendlichen, egal ob Grundschule oder dann in der weiterführenden Schule? Und ich habe nie eine richtige Antwort drauf bekommen, denn für meine Begriffe ist es eines der substanziellen Ausbildungsfächer. Neben Rechnen, Lesen, Schreiben kommen für mich genauso gleichwertig Sport, Bewegung und das Lernen, wie ernähre ich mich gesund, wie kann ich einen gesunden Lebensstil auch entwickeln. Denn nur in einem gesunden Körper oder mit einem gesunden Körper kann ich ja auch am Ende Leistung erbringen. Bin ich arbeitsfähig und kann ich gut durchs Leben kommen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das eigentlich immer so hinten runterfällt und ist ja nur Sport. Und wenn man sich da auch die Zahlen anguckt, dann ist Sport eines der Fächer, was halt am häufigsten ausfällt. Mhm. Und was auch am häufigsten fachfremd von Lehrern unterrichtet wird. Weil so heißt, naja, Sport kann ja jeder unterrichten.
Ja, du hast ein paar Sachen gesagt. Mir würden auch noch welche einfallen. Integration, Disziplin, Selbstvertrauen.
Klar, Sport hat eine umfangreiche Auswirkung auf, gerade auf Kinder und Jugendliche, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, aber eben vor allem motorisch, aber auch sozial-emotionale Entwicklung. Und das dann tatsächlich heißt, okay, wir verteilen jetzt die Sportstunden, die es bisher in 8 Jahren gab, auf 9 Jahre, ist ja genau kontraproduktiv und fördert nicht unsere Olympiamedaillenausbeute.
Wahrscheinlich nicht. Und da sind wir zurück in Berlin, um den Bogen vielleicht mal zu kriegen. SPD-Veranstaltung, CDU-Veranstaltung. Wahrscheinlich war das bei der CDU ein bisschen aufregender, weil du selber gesprochen hast, mhm, vor voller Hütte und hochrangigen Zuhörern. Waren die Veranstaltungen gleich? Hatten die gleichen Schwerpunkte?
Also ich muss sagen, die CDU hatte einen größeren Schwerpunkt auf tatsächlich einem inhaltlichen Austausch, einer inhaltlichen Arbeit. Denn bei der CDU gab es 2 Podien. Ein Podium nur zum Thema Leistungs- und Spitzensport, was sehr hochkarätig besetzt war, beispielsweise mit der Christina Vogel. Das ist die Bahnradfahrerin, die ja mal verunglückt ist, jetzt im Rollstuhl sitzt, die eine sehr starke Meinung hat zu beiden Themen, das heißt zu Olympia als auch Paralympics, weil sie mittlerweile beide Seiten kennt. Und das zweite Podium, das ging tatsächlich um Breitensport und Ehrenamt, wo ich mit diskutieren konnte. Da ging es auch viel um Inklusion und Integration, vor allem um Inklusion, weil da haben wir auch wieder die Brücke zu den Sportstätten. Wir reden erstmal so über die grundsätzliche Substanz unserer Sportstätten und noch gar nicht um Barrierefreiheit.
Wie komme ich denn hin?
So, weil über 90% aller Sportstätten in Deutschland sind nicht barrierefrei. Mhm. Und das schließt natürlich auch einen Großteil unserer Menschen mit Behinderung aus. Und auch da kommt dann ein Verein, auch wieder VfS Sinnelfingen, an seine Grenzen. Wir versuchen jeden bei uns natürlich zu integrieren und aufzunehmen. Aber wenn dann auch bauliche Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, dass man auch mit dem Rollstuhl in eine Sporthalle kommt, dann wird's halt schwierig. Und um deine Frage zu beantworten.
Die SPD fehlt noch, ja.
Bei der SPD, da gab es auch ein Podium, auch mit dem DOSB-Präsidenten und der Innenministerin. Das war ganz spannend. Aber im Vorfeld, was mir da sehr gut gefallen hat, wurden auch noch Sportler eingeladen und auch dort nochmal geehrt und gewertschätzt, nämlich Olympiateilnehmer und Paralympics-Teilnehmer, die am Vormittag des Tages beim Bundespräsidenten waren und dort die Ehrung mit dem Silbernen Lorbeerblatt erhalten haben. Das ist die höchstmögliche sportliche Auszeichnung in Deutschland. Und die wurden dann am Abend auch nochmal dort eingeladen und dort nochmal ausgezeichnet. Und das fand ich ganz schön, dass diese Sportler, vor allem auch die paralympischen Sportler, die ja noch nicht so bekannt sind bei uns und noch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie dort nochmal eine Bühne erhalten haben. Und das fand ich ganz schön und ein ganz schöner Zug von der SPD.
Ja, das haben wir sehr viel angesprochen und auch kritisiert. Aber am Schluss bleibt auch, immerhin, Berlin hat mal gehört, ne?
Und dafür sind eben Olympische Spiele auch gut. Denn hätte es in diesem Jahr keine Olympischen Spiele gegeben, dann hätte sich, glaube ich, keiner darum geschert, wie es um den deutschen Sport aussieht. Spannend wird es natürlich jetzt in der heutigen Zeit, ungewiss, wann Neuwahlen sind, wann die Regierung eigentlich wieder funktionsfähig wird, wie es denn da jetzt auch weitergeht. Denn jetzt hat man drüber geredet, hat auch einige Ansatzpunkte gefunden, die man verbessern muss, auch schnell verbessern muss. Ich meine, es liegt gerade, ging ja auch durch die Medien, ein Sportfördergesetz auf dem Tisch, was eine unabhängige Kommission installieren soll, die zukünftig die finanziellen Mittel für den Spitzensport verteilen soll. Aber wie es da jetzt weitergeht, weiß man nicht.
Ja, wir bleiben dran und ich sage vielen Dank, Anne.
Sehr gerne.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.